Was wird aus der Liebe? Tja, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Geht das Ding da, Hanna? Ja, also wunderbar. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Aber als ich diesen Satz, als ich dieses Thema gekriegt habe, arm und macht uns reich, und der Bernd zu mir auch noch gesagt hat, naja, es muss schon etwas zu Weihnachten passend sein. Wir feiern ja diesen Gottesdienst in der Adventszeit. Und dann habe ich gedacht, was haben wir eigentlich aus diesem Kind in der Krippe gemacht? Was würdest du sagen? Was würde sie sagen? Was fällt Ihnen zum Kind in der Krippe ein? Wissen Sie, meine Theorie ist, die möchte ich jetzt mal vorne dran stellen, habe ich noch nie gesagt, sage ich jetzt zum ersten Mal hier in Weingarten. Meine Theorie ist ja, dass wir aus Weihnachten etwas und aus Jesus etwas dermaßen Armes, Kleines, etwas gemacht haben, was so weit draußen ist, dass es mit unserem Leben heute überhaupt nichts mehr zu tun hat. Das fällt mir ein, wenn ich so durch die Weihnachtsmärkte gehe, wenn ich jetzt durch Karlsruhe, durch die Straße durchgehe und wenn ich mir auch diesen ganzen Glanz und Glimmer im Fernsehen so anschaue, da denke ich, was haben wir aus diesem Jesus gemacht? Was haben wir aus Weihnachten gemacht? Was war das? Eigentlich was Faszinierendes, was sowas Verrücktes, dass es schon wieder wahr sein muss. Und trotzdem haben wir uns daran gewöhnt, etwas zu machen, so dieser holde Knabe im lockigen Haar. Die Kunst, die zeigt uns Bilder von Weihnachten und von Jesus, dass man, wenn man ganz ehrlich ist, doch sagen muss, eigentlich hat dieser Jesus mit mir gar nichts mehr zu tun. Gar nicht mehr viel zu tun. Es ist so unendlich weit weg. Und genau das ist die Stärke von Gott, dass er so arm wird, ich sage gleich mehr dazu, dass er so arm wird, so klein, so schwach, so verwechselbar, dass es fast schon ins Beliebige geht. Und genau darin erweist er sich als ein Gott. Er, der arm ist und als Armer zu uns auf die Welt kommt. Schon dieses eine Bild, das Kind in der Krippe, da haben wir uns ja dran gewöhnt, ne, dass es irgendwo draußen ist im Stall. Wisst ihr, ich weiß gar nicht, ob das wirklich wahr ist. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, dass das abseits war und dass es dann auch, wie an unseren Krippenspielen oft so geschieht, dass es dann so alles nacheinander geht. Ne? Die Maria, die zieht dahin, gerade eben noch hochschwanger, dann hat sie das Kind im Arm, dann kommen die Engel, dann kommen die Hirte, dann kommen drei Weise aus dem Morgenland, jawohl, kommen dahergezogen, fallen nieder, beten an, Gold, Weihrauch, Myrrhe, geht alles weiter. Und ich denke, was geht da eigentlich für ein Film ab? War das wirklich so? Ich glaube es nicht. Sondern ich glaube, dass sich Gott wirklich arm gemacht hat, dass Jesus in diesem Futtertrog lag. Ob das in der Höhle war oder ob das im Haus war, ist mir eigentlich egal, muss ich ehrlich sagen. Aber ich kann mir das gut so vorstellen, denn das Haus der armen Leute damals, das sah nicht so aus wie bei uns heute, nur ein bisschen schlappriger, ne? So mit vielen Räumen, sondern das war ein viereckiges Haus. Und dann war obendran, leicht erhöht, war so die Schlafstätte von der Familie. Und im Haus drin, da waren die Ziegen, da waren die Tiere. Und die hatten natürlich auch einen Futtertrog. Deshalb heißt es auch bei diesem Gleichnis, ne, wo Jesus dann mal später erzählt mit diesem bittenden Freund, wenn da einer anklopft, dann sagt er nicht, jetzt mach kein Theater, mach kein Zinnober, das ganze Haus, das schläft schon. Und er muss sich da durch die Schafe und durch die Ziegen und alles Mögliche durchbequemen, um dann die Tür zu öffnen. Sondern so war das damals. Alles in einem Raum. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass Jesus auch auf die Welt kam. Arm. Er liegt in dem Haus, in einem armen Haus, in einem einfachen Haus, liegt er dort in diesem Futtertrog. Und auch die anderen Geschichten, drei Weise aus dem Morgenland, wir wissen heute, das ist so eine bekannte Frage, ne, so bibelkundemäßig, ne, wie heißen die drei Weisen aus dem Morgenland oder wo wird von den drei Weisen im Morgenland berichtet, kann man sagen, nirgends. Das steht so in der Bibel nicht drin. Lesen Sie Lukas 2, steht nichts drin von drei Weisen. Es kamen Weise aus dem Morgenland und die brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wir haben dann daraus gemacht, es waren drei Weise. Das können auch 20 gewesen sein. Vielleicht waren es 2. Weisen waren mindestens 2. Aber vielleicht auch 20. Und ich merke, indem ich das so erzähle, ich möchte nichts kaputt machen von diesem Weihnachten. Wisst ihr, ich finde Weihnachten schön. Haben Sie mal so strahlende Kinderaugen geblickt? Wenn die vor so einem Schafstall stehen, wo Ochs und Esel vielleicht angedeutet, vielleicht da manchmal leibhaftig drinstehen, in so einem Schafstall, wenn die das sehen? Wenn die das sehen, einen Christbaum geschmückt mit weiß ich wie viel Kerzen, manchmal echt, manchmal elektrisch. Wenn die das sehen, wenn Geschenke ausgepackt werden, strahlende Kinderaugen. Und die Familienfeste genauso. Ich genieße es. Wir feiern gern in unserer Familie. Wir feiern gern Familienfeste. Auch dieses Fest, wir feiern es gern. Oder eine kalte Stallweihnacht mit Glühwein. Ich liebe es. Es ist doch schön, wenn wir so Weihnachten feiern können. Achtung auch beim Schimpfen über den Weihnachtsrummel und über diesen Kommerz. Sämtliche frommen Werke, mal unter uns gesagt, die leben genau zum Großteil von diesen Weihnachtsspenden, was da alles abgeht. Auch wenn es nicht bei Ein Herz für Kinder dabei sind. Die christlichen Werke leben mit davon. Ich finde, wir tun gut, das nicht kaputt zu machen, auch das Weihnachtsfest nicht kaputt zu machen. Ich kann es manchmal nicht leiden, dass wir Christen, wir sind immer dagegen. Und dann sagen wir, ja, Weihnachten war ganz anders und da geht es heute überhaupt gar nicht mehr um die Liebe Gottes, sondern da geht es um alles andere. Und wir Christen, wir sind oft dagegen, 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 dagegen. Aber ich habe dann mal nachgefragt, ja, was ist denn dann der Kern von Weihnachten? Wie feierst denn du richtig christlich Weihnachten? Und da ist ganz schnell Schweigen im Stall. Da ist Ruhe. Ich finde, wir sollten uns mehr überlegen, wofür wir sind, anstatt wogegen wir sind. Und ich bin dafür, dass wir uns diesem auch stellen, dass Gott arm wurde, arm für uns. Und dass wir es nicht ganz so weit weg tun, nicht ganz so arg glorifizieren, wie das an Weihnachten manchmal geschieht, sondern dass wir uns dem auch stellen. Jawohl, Gott wurde arm für uns. Ob das alles so war, wie das dargestellt ist, davon hängt mein Glaube nicht ab. Davon hängt auch die Göttlichkeit von Jesus nicht ab. Es macht mir gar nichts aus, dass Jesus nicht am 24. Dezember geboren ist. Wer weiß denn das? Ich finde, es war ein kluger Schachzug in der Kirchengeschichte, dass man gesagt hat, als dann Deutschland christianisiert wurde oder als dann das Evangelium zu uns kam, da hatten die nämlich ein Fest am 24. Dezember. Das war die längste Nacht. Und dann haben die damals gesagt, Achtung, Gott kommt als Licht in die Welt. Wann ist das passender als am 24. Dezember? Nie. Was haben wir dann später draus gemacht? Naja, jetzt die in Südafrika drunter, die feiern auch am 24. Dezember Christi Geburt. Da ist es richtig heiß. Die feiern das in kurzen Hosen, manchmal nur mit dem Bikini. Schnee ist ganz, ganz weit weg. Gibt's gar nicht. Aber das ist der Kern von unserer Botschaft, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Ob das am 24. Dezember war, das ist mir gerade egal. Die Chance ist 1 zu 365 oder manchmal 1 zu 366, dass es dort war. Aber mehr auch nicht. Aber es ist mir egal. Weil davon hängt mein Glaube nicht ab. Davon hängt auch das Christsein nicht ab. Aber er ist gekommen. Ich möchte sogar so weit gehen, dass ich sage, das Wesentliche an Jesus Christus ist nicht, dass er bestimmte Ideen verkündet hat, sondern dass Gott durch ihn in diese Welt hereingetreten ist. Gott kommt in die Welt, in Windeln gewickelt, in Windeln. Das ist dem Lukas ganz arg wichtig, das sagt er, er lag in Windeln gewickelt. Darf ich das einmal so sagen heute? Christus hatte einen mit verschmierten Bobbes und er hat gestunken. Der hat nicht nur kleine Füße gehabt, sondern der hat richtig gehend gestunken. Und wer so einen Windel schon mal ausgepackt hat, der weiß, wovon ich rede. Ihr habt das alle schon mitgemacht. So wie ihr in die Windel, so auch er. Gott wurde arm für uns. So arm macht sich Gott, dass er verwechselbar ist. Hilflos und klein. Man spricht von der Kondeszendenz Gottes. Von dem, dass Gott sich von oben auf den Weg macht und herunterkommt. Während wir versuchen die ganze Zeit immer hochzukommen. In Spur 8 im Glaubenskurs haben wir es davon gehabt, gell? Wie wir uns abmühen, hochkommen, Gott wohlgefällig zu leben. Und Gott sagt, weißt du was, ich komme lieber runter. Das ist besser für euch. Dann seht ihr, wie Leben aussehen kann. In einem meiner liebsten Weihnachtslieder heißt es mal, er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein. Das ist Gott. Gott, so hat es Ole Hallesby mal gesagt, als Gott das Universum mit seinen unzähligen Sonnensystemen schuf, saß er ruhig auf seinem himmlischen Thron und sprach ein schöpferisches Wort. Aber als er das harte Herz von uns Menschen erreichen musste, da konnte er nicht auf seinem Thron verbleiben, sondern musste den Himmel verlassen, auf unsere Erde herabsteigen und leiden und sterben zur Sühne für unsere Sünden. Für das, dass der Weg zu Gott frei wird, kommt er runter. So ist Gott. Er kommt zu uns in diese Welt hinein, nicht um groß rauszukommen, sondern um ganz klein anzufangen. So will er unser Gott sein, indem er arm wird um unseretwegen. Gott wird Mensch in einem ganz kleinen Kind. Er kommt zu uns. Und das Zweite, Gott kommt und schweigt nicht, sondern er macht. So arm und macht, ja, was macht er denn? Gott kommt und schweigt nicht. Daran erinnert uns die Adventszeit. Wenn Sie in den letzten drei Gottesdiensten wenn Sie in den letzten Gottesdiensten dabei waren, so möchte ich das mal sagen, dann haben Sie am Schluss immer einen Wochenspruch mitbekommen. Und das bringt genau das zum Ausdruck. Die Erinnerung daran, dass Gott kommt und nicht schweigt. Erster Advent, Wochenspruch, wer weiß es? Okay, ist kein Konfirmandenunterricht. Da heißt, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Das stimmt uns ein in diese Adventszeit. Am zweiten Advent, wer weiß es, das ist immerhin nicht gar so lang her. Okay, Lukas 21, steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. So freundlich ist Gott. Es geht um dich, dass es dir gut geht. Dritter Advent, das war immerhin letzter Sonntag. Bernd. Frage ich jetzt nicht, ich frage alle anderen. Also, dritter Advent, bereitet dem Herrn den Weg. Denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Das war die Erwartung. Aber Jesus kommt und reagiert so ganz anders. Und damit hat er es manchem ein bisschen arg schwer gemacht. Das wollen wir ja gern zugeben. Während alle darauf gewartet haben, wenn der Messias kommt, dann schlägt er rein, dann befreit er Israel von der Besatzungsmacht. Was macht er? Er kommt ganz anders. Er kommt eben klein, in Windeln gewickelt. Nicht nur die Bewegung von unten nach oben verwandelt er in die Bewegung von oben nach unten, sondern auch das ganze religiöse Denken und Leben verwandelt er. Ich darf nicht länger wie 20 Minuten schwätzen, sonst würde ich das jetzt ein bisschen länger ausführen. Aber ihr könnt euch ja mal drüber in eure Gesprächskreise drüber unterhalten, wie er das religiöse Denken umdreht, eben ganz anders darstellt und zur Erfüllung bringt. Er stellt alles auf den Kopf. Schon wenn man die Bergpredigt liest oder hört, merkt man, das ist was ganz was anderes, was in unser Denken eigentlich nicht reinpasst. Das ist Jesus. Oder er sitzt mit, so heißt er, Sündern zusammen. Nicht nur die Verkehrssünder, nicht nur die, die zu viel Kalorien gegessen haben, also die Kaloriensünder, nee, sondern mit Leibhaftigen. Damals mit Zöllner, über das Finanzamt sage ich jetzt nichts, damals mit Huren, die gibt es auch heute noch. Wann sind wir zum letzten Mal mit Zöllnern und Sündern zusammengesessen und haben sie in die Gemeinschaft mit Gott wieder reingebracht? Das tat Jesus. Er holt uns heraus aus der Armut unserer Gottesferne in den Reichtum eines Lebens mit Gott. Nicht nur für die Ewigkeit, sondern auch für das Heute, für hier und jetzt. Und das Schöne ist, nicht nur für das Heute, hier und jetzt, sondern auch für die Ewigkeit. In Ewigkeit mit ihm Gemeinschaft. Und unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit wird gestillt. Das, was uns auch in diesen Tagen immer wieder begegnet, dass wir sagen, es müsste doch mal gerecht so gehen. Es müsste doch endlich mal einer kommen, der Recht schafft. Und Jesus macht es. Ich weiß sehr wohl, dass auch die Kirchengeschichte nicht nur voll ist von ruhmreichen Taten der Christen. Ich weiß, dass auch dort viel Schindluder getrieben wurde und viel Falsches. Aber das war immer dann, wenn Jesus eben aus dem Zentrum rausgerückt wurde und was anderes wichtiger wurde. Wenn man nicht mehr gelten hat lassen, dass in Jesus Gott auf die Welt gekommen ist, sondern die eigenen Ideologien und Theorien weitergesponnen hat. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit bringt er, ja, stillt er. Und über unsere Fehler möchte ich sagen, ich finde es sehr weise von Jesus, dass er in das Gebet, das er uns gelehrt hat, den Satz einbaut und vergib uns unsere Schuld. Wir machen Fehler, aber wir haben eine Adresse, wo wir uns hinwenden können. Und Jesus hat es wahrscheinlich auch schon gesehen, dass es nicht nur eine Ruhmesgeschichte wird, die die Christen schreiben. Aber trotzdem, wir schreiben seine Geschichte. Mit diesen 12 Mannequins wird das Gesicht der Welt voll verändert. Die Menschenrechte, ob das einer wahrhaben will oder nicht. Die Menschenrechte, die kommen genau dort hier. Die haben dort ihre Wurzeln von diesem christlichen Menschenbild. Sie haben in Jesus ihre Wurzeln. Davon leben wir noch heute. Was er macht, möchte ich vielleicht darstellen. Das ist ja jetzt Adventszeit, das ist auch wieder die Zeit der Spiele, wo man zu Hause sitzt. Und ihr kennt bestimmt alle dieses wunderschöne Spiel Uno. Gibt es mit der Standardvariante, also für die, die es nicht können, sehr zu empfehlen, auch wenn ich von dort nicht gesponsert werde. Also, man hat so 7 Karten und die muss man versuchen abzulegen. Und immer dann, wenn man nicht ablegen kann, dann muss man von dem, na, mir sage Dab, Jolly, muss man auf jeden Fall eine Karte aufnehmen. Und das Ziel ist, alle Karten abzulegen. Gewinnen wird der, der alle seine Karten ablegen kann. Wer kennt das nette Spiel? Okay, es kennen alle. Dann wisst ihr auch, dass es da so eine schöne Variante gibt. Diese Variante heißt entweder 7 oder 7-0 oder wie auch immer. Es ist eine Regel. Das geht nämlich so lang. Und manchmal, ich weiß, ich leide manchmal sehr drunter, wenn ich hier nicht nur 7, sondern immer mehr Karten habe, wenn das immer mehr wird und immer mehr wird und die Chance zu gewinnen immer weiter in die Ferne rückt. Dann gibt es diese schöne Regel, dass wenn man eine 0 legt, dass man dann die Karten wechseln darf. Seht ihr, und genau das macht Jesus Christus. Er kommt und sagt, komm, wir wechseln die Karten. Gib mir deinen ganzen Mist, gib mir deinen ganzen Schotter, was du da hast, deine Karten, die du nicht ablegen kannst, das, was dich umtreibt, das, was dich beschwert, das, was dein Leben nicht gelingen lässt, gib mir das und du bekommst die Siegerkarte. Denn die passt als nächstes. Wir zwei, wir tauschen. Das macht Jesus, indem er auf die Welt kommt. Er tauscht. Das ist mit diesem Satz gemeint, Christus wird arm, damit wir reich werden. Jesus verliert für mich, geht ans Kreuz, verliert für mich. Und ich kann all das, was mich beschwert, was mich verzweifeln lässt, an Jesus abgeben und bekomme von ihm das ewige Leben. Martin Luther hat es den fröhlichen Tausch genannt. Jesus will mit uns tauschen, er lädt uns ein. Gib mir deine Gottlosigkeit und deine Verlorenheit. Und ich gebe dir das ewige Leben. Gib mir deine Lieblosigkeit und Unversöhnlichkeit. Ich schenke dir meine Vergebung. Gib mir dein schlechtes Gewissen und deine Gewissensbisse. Ich gebe dir meinen Frieden. Und gib mir deine Verzagtheit und Verzweiflung. Ich gebe dir meine Hoffnung. Wie viele ihn aber aufnahmen, so heißt es an anderer Stelle, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Gottes Kinder und damit auch zu erben. Er macht uns unendlich und unendlich reich. Wenn das kein Tausch ist, dann weiß ich auch nicht, wie man noch tauschen sollte. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Und das dritte und letzte. So arm und macht uns reich. Und jetzt hört der Titel leider auf, aber ich denke, ich muss dazu fügen, er macht uns reich für andere. Seine Armut macht uns reich für andere. Wir jammern immer auf hohem Niveau, ich auch. Ich bin da kein Deut besser. Ich jammere auch auf sehr hohem Niveau. Und ich wüsste schon, was ich noch alles brauchen könnte. Aber es hat mal einer gesagt, nur das, was ich verschenke, das gehört wirklich mir. Es gibt Zeiten, da bin ich sehr arm und es gibt Zeiten, da bin ich sehr reich, weil ich viel verschenken kann. Das ist sozusagen der Testfall. Wie ist das? Wie gehen wir mit dem um, was wir erhalten haben? Auf dem Kraftwerk habe ich gesagt, habe ich das Beispiel von Dirty Dancing erzählt. Okay, bei Kraftwerk, da sind einige Jünger, die kennen vielleicht den Film nicht. Hier hat es doch ein paar Ältere dabei, vielleicht kennen die den Film noch. Dirty Dancing, Patrick Swayze, ne? Und Jennifer, ich weiß nicht mehr wer, schlag mich tot. Also, der hat ihr das Tanzen beigebracht und hat dann gesagt, weißt du was, du musst auf den Rhythmus hören. Das Herz, das macht immer, wie macht's? Gogon, gogon. Und dann können die nämlich tanzen. Und das hat mich auf die Idee gebracht, seht ihr, so ist es eigentlich genau bei uns in unserem Leben. Das hat uns Gott sozusagen eingebrannt. Er hat uns ein Herz gegeben, wo nicht bloß Bumm macht, ne, der Herzschlag, Bumm, sondern Bumm, 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 Bumm. Das Herz nimmt auf, bin kein Mediziner, schon mal gesagt, aber das Herz nimmt auf, so habe ich das verstanden. Das Blut saugt es an, das ist der erste Gang, Gon, und dann gibt es das Blut wieder ab, Bon. Ja, also immer so Bonbon, Bonbon, Bonbon. Und so leben wir und so tanzen wir. Wenn wir nur einen Schlag haben, dann ist der Herzschlag, dann ist es aus. Und seht ihr, so ist es im christlichen Leben auch. Das, was wir empfangen, das müssen wir wieder weitergeben. Das können wir wieder weitergeben. In der Leichtigkeit, weil es wir ja auch empfangen haben. Wir nehmen und wir geben. Wir sind hier nicht bei der Spendengala ein Herz für Kinder. Aber wisst ihr was, ich habe alle Achtung vor dem, was da abgeht. Vielleicht, so habe ich mir gestern Abend überlegt, vielleicht ist es ja so, dass da doch bei vielen Menschen etwas noch in ihrem Herzen da ist, was Liebe genannt werden kann. Ich weiß, manchmal geht man arg auf die Mitleidstour, aber ich hoffe doch, dass da bei vielen noch etwas da ist von Liebe. Und dass sie merken, diese Liebe, die sie empfangen haben, die geben sie wieder weiter. Dieses Geben, das hält uns am Leben. Und es ist Zeit, dass wir Verantwortung dafür übernehmen. Zusammenfassend möchte ich sagen, er kommt verwechselbar, hilflos und klein. Und er stellt alles auf den Kopf. Aber er befreit uns dadurch zu einem neuen Leben. Er wurde arm, so arm und macht uns reich. Und die Frage zum Schluss, die möchten Sie mir vielleicht noch gestatten. Ich habe gedacht, wie erging es Ihnen denn heute bei diesem Taler, den Sie am Eingang bekommen haben? Ich möchte jetzt niemand zu nahe treten, aber manche haben ihn bestimmt gegessen. Wohl bekommen's, so Plumpenzieher, ich mag's. Also, manche haben es gegessen. Und mancher hat es aber auch eingesteckt und hat gesagt, das esse ich später. Zum ganz besonderen Zeitpunkt, da genieße ich das. Vielleicht nach dem Geschnetzel da nachher. Und vielleicht gibt ihn ja der ein oder andere auch weiter. Amen.